Starset FFN, der FFN-Podcast.
Viele sind ja mit ihren Corona-Kilos schwerer geworden in den letzten Monaten. Jetzt kommt das tolle Wortspiel, Revolverheld sind leichter. Ich freue mich, dass du da bist, Chris von Revolverheld.
Bester Einstieg auf jeden Fall in ein Interview bis jetzt.
Also, ja, das freut mich doch. Du sitzt im Studio und ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt eine neue Single draußen, leichter. Yes. Du bastelst aber schon an quasi einer neuen Version.
Ja, genau. Ach, wir haben irgendwie einfach gerade viel Lust und dadurch, dass wir nicht live spielen, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit als sonst und hatten die Idee zu einer alternativen Version von Leichter auch, so einer Akustikversion und da probieren wir uns gerade so ein bisschen dran aus. Macht ja auch Spaß, ein bisschen im Studio und sozusagen die 80s-Dance-Version, die wir jetzt draußen haben, mal komplett mit anderen Elementen umzusetzen.
Du sagst es schon, es ist ja kein typischer Revolver-Held-Sound, so der sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Es ist total viel 80er dabei. Ja. Wovon habt ihr euch inspirieren lassen?
Naja, wir sind ja auch so Kids der 80er, ne? Also wurden alle in den 80ern sozialisiert mit den ganzen Bands damals, so Queen, The Police, irgendwie meine erste Platte war Madonna. Ich meine, das mag man belächeln, aber da waren auch echt gute Songs drauf. Und ich, Phil Collins, nicht zu vergessen und so. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, da mal so ein bisschen zu wühlen, was einen davon noch emotional kickt. Und es ist dann irgendwie so ein Hybrid geworden aus den ganzen Sachen, die wir damals geil fanden und den Sachen, die 2020 halt Revolver auch ausmachen. Und ich finde, es ist ganz gut gelungen. Es ist irgendwie, es klingt nach einem neuen Revolverheld, obwohl ich glaube, dass man uns schon noch erkennt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast es schon gesagt, ihr seid alle Kinder der 80er. Schwelgt ihr dann auch regelmäßig in so Kindheitserinnerungen, gerade jetzt, wo der Sound wieder so aktuell ist?
Ja, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, so irgendwie in so Erinnerungen, so damals war alles besser mäßig so. Aber man muss halt schon sagen, dass es damals halt, und ich glaube, je älter man wird, desto öfter sagt man diesen Satz, dass es damals halt auch schon gute Sachen gab, ne? Und es wurden damals wahnsinnig gute Songs geschrieben und ich weiß noch, wie ich irgendwie, ich glaube 84, 85 war es, dieses erste Live-Aid-Konzert gesehen habe. Da war ich echt noch ein kleiner Steppke. So, ja. Und es ist aber eine der bleibenden Erinnerungen gewesen. Ich kann mich da heute noch 1:1 dran erinnern, wie Queen da auf der Bühne steht und wie geflasht ich war. Wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen ich Musiker geworden bin. So, ne? Und dann macht das natürlich auch total Sinn, das mal wieder, dieses Gefühl mal wieder hervorzuholen und dann vielleicht zu übersetzen in die jetzige Zeit.
Hast du bei deinen Eltern auf dem Dachboden oder zu Hause noch so Spielzeug von damals oder irgendwie oder so Gegenstände, also eine alte Jacke oder so von damals, die du noch aufbewahrst?
Leider gar nicht, ne? Es ist echt so schade, aber es ist irgendwie alles weg. Es ist so lustig, ich spiele ja Tennis und es ist ja auch so 80er, ist ja auch so fashionmäßig wieder so da und ich ärgere mich so, dass ich meine ganzen Nike-Klamotten von damals weggeschmissen habe, so diese mega geilen irgendwie Agassi-Kollektionen, die jetzt irgendwie...
Du bist ja wahrscheinlich auch großer Boris Becker-Fan.
Großer Boris Becker-Fan, so, und man muss sagen, irgendwie die ganzen Hipster irgendwie laufen rum in diesen alten Klamotten, die ich damals ganz normal getragen habe, und ich finde es irgendwie total schade, dass ich die alle weggeschmissen habe, aber auch das ist ein Satz, den habe ich schon von meinen Eltern gehört, eigentlich ganz schlimm.
Ja, aber in dem Moment, wo man es dann weggeschmissen hat, dann war man auch froh wahrscheinlich, dass es endlich weg ist.
Ja, ich habe irgendwie alle meine 80er-Klamotten eingetauscht gegen ein Nirvana-Shirt.
Ja, siehst du, auch guter Tausch.
Auf jeden Fall, ja.
Was sind denn so deine Top 3 Songs aus den 80ern? Gab es irgendwas, was euch auch beim Entstehungsprozess gab es einen Song, der euch begleitet hat?
Ja, super viele, ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass wir da alle in den 80ern sozialisiert worden und dass es halt alle natürlich irgendwie ihre eigenen Lieblingsinterpreten und Songs gibt. So bei mir war es tatsächlich Nick Kershaw, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, The Riddle, ein Wahnsinnsong, finde ich so. Dann muss ich sagen, In the Air Tonight, Phil Collins ist irgendwie drummäßig und auch so vom Songwriting her höre ich mir bestimmt einmal im Monat noch an und es ist auch ein grandioser Autofahrsong. Und ich glaube, was aktuell ist, was auch ein bisschen 80s-mäßig klingt, was wir alle feiern, ist The Night Game. Ich weiß nicht, ist auch noch ein relativ unbekannter Künstler aus Nashville, aus den USA. Aber der hat auch so diese Produktionselemente der 80er sehr, sehr gut übersetzt in 2020. Und den feiern wir auch schon alle ab. Und da gibt es I Feel Like Dancing, ist glaube ich die aktuelle Single von dem. Da kann man gut mal reinhören. Das ist echt ein geiler Song und wie ich finde, eine sehr, sehr gute Produktion.
Also sehr gute Musikempfehlung an dieser Stelle. wie ist es denn? Ihr sitzt dann zusammen im Studio. Habt ihr dann auch euch so ein bisschen in diese Stimmung gebracht und dann zum Beispiel auch 80er-Jahre-Filme geguckt und so?
Nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Aber es ist natürlich so, dass du zusammen im Studio sitzt und auf einmal so diesen Flash bekommst und du hörst diese ganzen alten Sounds und diese ganzen Samples durch und samples vielleicht sogar selber meine Snare-Drum von Phil Collins oder. Und auf einmal triggert das so ein Gefühl, ne, von damals, was du natürlich irgendwie noch erinnerst, aber was du natürlich jetzt in 2020 ganz, ganz anders interpretierst und mit einer Draufsicht irgendwie auch ganz anders siehst. Und das versuchst du dann in so einem Song wie Leichter zum Beispiel dann auch darzustellen, ne, dass man so dieses euphorisierende Gefühl, dieses Aufbruchsding irgendwie, deswegen auch der Song und dieser hoffnungsvolle Inhalt von dem Song, weil es 80er ist für uns was Positives, so Aufbruch und Veränderung und neuer Sound und all das haben wir ja damals gespürt. Das war ja damals alles neu und revolutionär und das war ja auch das Spannende daran.
Habt ihr irgendwelche Sachen gesampelt, die versteckt sind in dem Song?
Nee, nicht wirklich. Nee, ich glaube, das ist alles, es ist alles erlaubt erstmals, muss ich jetzt hier sagen, an offizieller Stelle. Damit wir nicht sofort arm werden. Und es ist jetzt, nee, ich glaube, es ist kein Phil Collins Sample drin oder so, aber natürlich ganz viele Sachen, die man einfach damals benutzt hat, ne? Also Synthesizer, so alte Junos und so, die einfach an sich schon ein Zitat sind.
Da geht dein Producer-Herz ja wahrscheinlich, schlägt da auch höher, wenn du solche alten Geräte dann auf eBay findest und sogar noch ergattern kannst wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja auch so ein Studio-Nerd und hab ganz viel so ein Kram auch und klar, auf jeden Fall. Ich hab ganz viele Vintage-Instrumente und Vintage-Gear hier stehen und das ist natürlich geil, wenn du das macht natürlich Spaß, wenn du einfach alles ausprobieren kannst, alles rausholen kannst und wenn du hier und da auch mal einen Sound aus den 80ern zitieren kannst und ihn versuchst, in einen neuen Kontext zu setzen, das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß.
Endlich kommt das mal zum Einsatz.
Yes, lange drauf gewartet.
Zu dem Song gibt es auch ein wunderschönes, ich sag mal, Ganoven-Video im Wald. Ihr probt da in so einem, auch so einem 70er, 80er Jahre Bungalow, total cool.
Voll.
Wie geht die Geschichte weiter? Vielleicht kannst du ja für alle, die das noch nicht gesehen haben, kurz skizzieren, was passiert.
Ja, es ist so ein bisschen so eine Bonnie und Clyde-Geschichte. Wir hatten zusammen mit unserem Videoregisseur Patrick Wulff hatten wir die Idee dieses Leichter, worum es ja, also in dem Song geht es ja um eine Beziehung und um den Punkt, wo man alle Macken voneinander akzeptiert und wo man durch so viel zusammen durchgegangen ist, dass man an einem Punkt ist, wo es leichter wird, wo man sich blind versteht, wo Blicke reichen. So, und wir wollten das jetzt nicht so eins zu eins in der Story umsetzen, so ganz plakativ. Und dann kam uns diese Bonnie und Clyde-Idee und dieses Leichter manifestiert sich eher im Wahnsinn, nämlich die hauen ab vor irgendwas, man weiß nicht so richtig vor was. Die nehmen uns als Geiseln in der Villa, in einem Wald, das ist alles so ein bisschen Tatortmäßig so und peilen dann aber über den Verlauf des Songs, dass sie eigentlich keine Chance haben zu entkommen. Und da gibt es so diesen Punkt, wo die halt sagen so, hey komm, oh mein Gott, dann lass uns halt tanzen. So dieses Leichter im Wahnsinn. So. Und darum geht es so ein bisschen in dem Video, dass dieses Gefühl von Leichtigkeit halt in vielen Situationen entstehen kann. Und das Video, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich kann nur empfehlen, es anzugucken, es ist wirklich spannend. und die Story ist auch noch nicht beendet. Man weiß noch nicht, was mit den beiden ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Geschichte geht ja weiter. Am Ende kommt so ein typischer Cliffhanger, wie man den damals auch gemacht hat. Ne? Genau. Fortsetzung folgt.
Ist das nicht spannend? Ich finde es so spannend.
Ja, genau. Aber du, was dann noch kommt, wird wahrscheinlich noch nicht verraten, denn das hört man und sieht man dann wahrscheinlich mit den nächsten Singles, würde ich jetzt einfach mal so schätzen.
Absolut, das wird so sein und genau, wir sind, das macht ja auch total Spaß, wir sind gerade dabei, uns den Handlungsstrang im Detail zu überlegen. Ja. So, deswegen, wir wissen selber noch gar nicht so richtig, wie es weitergeht, aber haben schon sehr viele Ideen.
Okay, sehr schön. Probt ihr denn auch im echten Leben so, in so einer einsamen Hütte weit weg von allen und schreibt dann Songs?
Nee, das kommt selten vor. Also dieses Haus, was wir da gefunden haben, war wirklich perfekt. Das ist echt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so eine Bungalow-Villa, wo man irgendwie eigentlich hinter jedem Stein das Gefühl hat, dass Hugh Hefner in seinem Bademantel um die Ecke kommt und dass es irgendeinen Secret-Raum gibt, wo dann doch noch irgendwelche Playboy-Models am Start sind. Nee, das war schon sehr skurril. Nee, im echten Leben sieht es ein bisschen nüchterner aus, wenn wir proben. Das ist dann so ein richtiger Proberaum, wie man sich das so vorstellt. Und genau, wenn wir Songs schreiben, dann ist es ja meistens in unserem, wir haben ja alle unsere Studioräume so und Johannes und ich schreiben ja die Songs und das ist dann tatsächlich eher in der Studioatmosphäre.
Wie altmodisch bist du denn selber? Also du hast ja schon gesagt, du bist ein kleiner Studio-Nerd, hast da diese Retro-Geräte, aber benutzt du auch noch andere Sachen, die du zu Hause hast, wo du sagst, ah, eigentlich könnte man das mal austauschen. Hast du zum Beispiel noch ein festes Telefon mit Schnur? Oder es gibt ja viele, die aufs Smartphone verzichten. Bist du so ein Typ dafür?
Nee, gar nicht. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch so ein bisschen so ein Addict, ne, mit Social Media und Smartphone. Ohne mein Handy muss ich leider sagen, wäre ich total aufgeschmissen. Da ist mein halbes Leben drin. Und ich muss auch sagen, dass ich es total reizvoll finde, jetzt im kreativen Prozess so diese ganzen älteren Sachen halt zu kombinieren mit den ganzen neuen Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich das, was es so reizvoll macht, ne, dass du Sachen in einen neuen Kontext setzen kannst und dass du auf einmal mit einem alten Synthesizer einen Sound machen kannst, der total aktuell klingt. So, ne? Und das ist das, was mich daran so fasziniert, dass man einfach, dass es einfach ein Teil der Entwicklung war und Sachen kommen immer wieder, aber sie kommen halt immer wieder in einem anderen Kontext und das finde ich halt super spannend.
Ich drücke dir die Daumen, dass du niemals dein Handy verlierst.
Du, ganz ehrlich, das wäre schlimm. Ich mache sogar Backups, obwohl das eigentlich ein Ding ist, was nervt. So. Yeah. Aber ich habe einmal mein Handy verloren oder mir ist es geklaut worden und ich hatte keine Backups gemacht. Das ist halt, das ist eine Katastrophe.
Ja, da sind doch sicher auch diverse Songideen drauf und so weiter und so fort.
Ich schreibe, mittlerweile bin ich so ein iCloud-Mensch, so ich schreibe alle meine Songtext-Ideen immer in diese Notizen-App vom iPhone so und mittlerweile habe ich das einfach auf alle meine Endgeräte synchronisiert, sodass das schon mal nicht mehr passieren kann.
Es kommt ein neues Album, allerdings nicht so, wie man sich das vielleicht als Musiker wünschen würde, denn viele Konzerte mussten erstmal verschoben werden. Also ich habe beobachtet oder man konnte beobachten, dass ja aus dem Frühjahr irgendwie der Herbst wurde und aus dem Herbst wurde dann wieder Frühjahr, allerdings ein Jahr später. Ja. Wie groß ist da der Frust bei euch gewesen? Also Verständnis klar, aber Frust ist ja sicher auch dabei.
Naja, das ist unser Lebenselixier, ne, als Band. Also wir brauchen die Bühne, wir vermissen das schon sehr, ne? Also wir haben ja 12 solche Autokino-Shows gespielt und es hat auch Spaß gemacht, weil wir spielen konnten, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, du spielst vor Autos, du hast nicht diese Interaktion mit dem Publikum, die du gewohnt bist, so und es ist natürlich auch einfach ein Stimmungsverstärker für so einen Konzertabend, wenn du die Emotionen siehst, nicht durch eine Autoscheibe, so, ne? Also es hat uns schon sehr zugesetzt und es fehlt uns sehr und ich hoffe auch, dass wir jetzt alle nach vorne schauen können und irgendwie, dass es auch in der Veranstaltungsbranche Perspektiven geben kann, so wie es die jetzt im Fußball zum Beispiel gibt. Ich glaube auch, dass die Kulturschaffenden, dass die auch in der Lage sind, Hygienekonzepte zu erstellen, die funktionieren und ich blick da positiv nach vorne. Ich glaube, Fußball hat in Deutschland echt eine Strahlkraft und eine große Lobby und ich glaube, wenn da sich was bewegt, dann ist der Weg zur Kulturbranche nicht mehr weit und ich versuche das positiv zu sehen.
Die Termine gibt es ab März 2021. Was macht man bis dahin so lange? Also das sind ja nochmal 6 Monate jetzt.
Genau. Ja, ach, wir haben uns ja jetzt ein bisschen mit der Situation oder wir haben das positiv in der Situation gesehen und haben einfach wahnsinnig viel neue Musik gemacht und sind viel im Studio und proben und gucken, dass wir irgendwie vorankommen und nicht stillstehen. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht schlecht. Wir hatten noch nie so viel Zeit, so ins Detail zu gehen und wirklich uns so viel mit den Songs zu beschäftigen, weil du natürlich immer rausgerissen wirst, wenn du auf Tour gehst, ne? Und das bedingt sich natürlich auch, ne? Und jetzt fehlt uns dieses Live-Ding natürlich, aber man kann sich auf jeden Fall auf noch weitere neue Songs von Rubberheld freuen. Wann es ein Album geben wird, wissen wir selber noch gar nicht, aber wir haben auf jeden Fall viel geschrieben und haben viele neue Songs im Köcher.
Aber man kann ja nicht nur Musik machen, also so viel Zeit kann man ja gar nicht mit Musik verbringen. Gibt es nicht auch noch andere Sachen, die du nebenbei dann gemacht hast oder die ihr vielleicht auch gemeinsam gemacht habt? Irgendwelche Hobbys, die man dann wiederfindet
oder neu entdeckt? Ja, es ist ja total lustig, dass man hat ja auf einmal wieder so Zeit für so Sachen wie zum Beispiel, ich bin ja ein alter Tennisspieler und ich habe das erste Mal wieder so Zeit, wirklich ernsthaft mich auf den Platz zu stellen und nach meiner alten Form zu suchen, die ich irgendwie vor 20 Jahren mal hatte. Und habe mir echt einen Trainer genommen, habe 2-3 Mal die Woche trainiert und Johannes habe ich auch mit dem Tennisvirus infiziert und der spielt mit mir in einer Trainingsgruppe und wir haben das wirklich durchgezogen und das macht natürlich dann auch wieder Spaß, weil du kannst eine Sache regelmäßig machen. So, das war tatsächlich nicht möglich, als wir dann immer so dauerhaft auf Tour waren, da wirklich mal eine Kontinuität reinzukriegen. So. Und das macht dann auch schon Spaß, ne? Dass man mal so ein paar Hobbys wieder aufleben lassen kann, die einfach zeitintensiv sind und die man einfach nicht mehr geschafft hat.
Bist du so ein Videospielspieler? Ich meine, die sind ja auch in den 80ern quasi groß geworden. Okay, da hast du gar keinen
Bild. Nee, gar nicht. Ich habe damals die allererste PlayStation gehabt. So, und hab irgendwie Super Mario und, oh Gott, keine Ahnung, so ein Kickbox-Spiel so 2 Monate lang exzessiv gespielt und dann wurde es mir zu langweilig. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich Zeit verliere und war da nie so into. Aber unser Bassist Chris, der ist total so into PlayStation und FIFA und diese ganzen Sportspiele auch. Und der ist da wohl auch sehr gut drin, ich habe da keine Ahnung von. Und deswegen, ich kann schon auch nachvollziehen, dass es Leuten Spaß macht und dass es halt auch ein Ventil sein kann. Aber bei mir war es das nicht.
Musiker leben ja davon, dass sie Live-Musik machen. Ja? Also das meiste Geld verdient man, glaube ich, mit Konzerten, das ist so. Und schon Anfang des Jahres habe ich zum Beispiel mit Joris gesprochen oder auch mit anderen Musikern bei uns in Deutschland, die gesagt haben, na gut, man merkt schon, dass halt weniger auf dem Konto ist. Merkt ihr das als Band auch und muss man dann irgendwie überlegen, selbst wenn man so erfolgreich ist wie ihr?
Nein, wir sind jetzt seit 20 Jahren eine Band und es ist ja auch immer so, was bist du für ein Typ, ne? Also wir haben natürlich irgendwie das große Glück und den großen Luxus, dass wir ein bisschen Geld zurücklegen konnten. Natürlich ist es ärgerlich, dass man keine Konzerte spielt, so, ne? Aber ich würde die Frage noch irgendwie ein bisschen erweitern. Es ist ja so, was macht das mit den ganzen Newcomern, die gerade am Start sind? Ich meine, stell dir mal vor, du kriegst jetzt gerade einen Plattenvertrag und hast dafür jahrelang gekämpft, so, und bist einer der Glücklichen, die es dann irgendwie geschafft haben, so, und auf einmal kannst du nicht auf die Bühne, so, und ich weiß noch, wie es bei uns am Anfang war, wie wir von der Hand in den Mund gelebt haben, wie wir irgendwie noch Nebenjobs gemacht haben, damit wir finanzieren konnten, auf die Bühne zu kommen. So, und ich meine, man kann sich jetzt vorstellen, wenn das wegfällt für Newcomer, was das mit der kulturellen Vielfalt macht. So, ich meine, das ist ein Desaster und ich habe viele Freunde, die sich jahrelang wirklich wahnsinnig angestrengt haben, an einen Punkt zu kommen, wo sie dann jetzt sind, so, und auf einmal kommt diese Pandemie und macht allen Strich durch die Rechnung, das ist nicht gut und es wird auf jeden Fall auch ein Loch in die Vielfalt reißen, in der kompletten weltweiten Kultur, weil es ist nicht so, dass alle Künstler super davon leben können, sondern der größte Teil der Künstler, die interessante Sachen machen und wo wirklich innovative Sachen passieren, die verdienen kein Geld, so, und ich glaube, das ist eine Sache, die man echt sehen muss und deswegen hoffe ich, dass ganz schnell Perspektiven aufgezeigt werden, dass diese Live-Branche wieder existiert, weil es wichtig ist.
Ja, wenn man da tiefer reinschaut, da hängen ja auch noch ganz viele andere Jobs dran, nämlich Millionen in Deutschland, die mit Clubs oder auch mit Stagehands oder so, wenn ihr auf Tour geht als Band, sind ja ganz viele Leute mit dabei. Wie ist denn so die Situation? Okay. Kriegst du vieles mit? Was machen die jetzt gerade? Hast du da irgendwie Geschichten gehört von Leuten, die sich jetzt was anderes gesucht haben oder eben arbeitslos sind? Oder wie läuft das?
Ja, wir sind ja sehr gut befreundet mit unserer Crew, die losfährt, und wenn wir auf einer Arena-Tour sind, sind das wahnsinnig viele Leute, die da mit uns unterwegs sind, vom Trucker bis zum Busfahrer, über die Stagehand bis hin zu unserem Backliner und Manager und allen möglichen Leuten, die da dranhängen. Also man macht sich kein Bild, wie viele Jobs das sind, und man kann es leider nicht leicht ausdrücken, sondern die meisten stehen mit dem Rücken zur Wand, und es ist einfach so, und wir haben diese Autokino-Konzerte auch gespielt, damit da wenigstens ein bisschen Geld reinkommt. Wir unterstützen die, wo wir können, aber die meisten haben Familien, die meisten haben laufende Kosten und es ist einfach 0 Euro Income und man muss halt sagen, das ist absolut existenzbedrohend, und manche Leute haben sich jetzt dann schon andere Jobs gesucht und so, aber es ist halt auch nicht so einfach. Es gibt kaum Förderung vom Staat für diese Branche leider, deswegen gab es ja auch diese große Demo in Berlin. Es wird halt komplett übersehen, wie viele Menschen davon abhängig sind, Und das ist schon sehr schade. Und ich hoffe, dass diese Demo auch ein bisschen wachrütteln konnte. Denn irgendwann ist es so, wenn diese Leute pleite gehen und wenn diese ganzen Clubs pleite gehen. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel einen kleinen Club Logo, wo wir auch angefangen haben. Ja. Der ist kurz vor der Pleite, der sucht jetzt Spenden. Wenn sowas weg ist in Hamburg, dann haben Bands nichts mehr, wo sie spielen können. Dann wird es weniger Bands geben. So. Also es ist einfach ein Teufelskreis. Und ich glaube, dass diese Leute halt sehr auf Hilfe angewiesen sind. Und ich kann nur dafür plädieren, sich das mal genauer anzugucken, weil das, glaube ich, ein großer Teil unserer Gesellschaft ist.
Herbert Grönemeyer hat, glaube ich, auch auf dieser Demo irgendwo auf einer Bühne gesagt, wir großen Künstler werden das überleben, aber wenn wir dann selber auf Tour gehen wollen, wird niemand da sein, der mit uns fährt, sozusagen.
Genau, es ist so. Herbert Grönemeyer hat eine tolle Rede gehalten dort und man muss sagen, die hat viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt. Es ist anscheinend spannender, wenn Attila Hildmann mit einem Aluhut rumläuft, als wenn Herbert Grönemeyer wirklich schlaue und gute Worte sagt da. Da sieht man mal, dass die Aufmerksamkeit der Medien teilweise wirklich komisch gelenkt ist. Aber Herbert Grömer hat da eine tolle Rede gehalten, kann man ja auch immer noch auf YouTube sich angucken und da kann ich jedes Wort unterstützen.
Dann wird es hoffentlich auch in dieser Branche leichter, um mal ein schönes Schlusswort zu finden. Und natürlich auch an dieser Stelle richtig gesagt, die YouTube-Empfehlung, dann nochmal Herbert Grönemeyer zuzuhören. Letztes Wort. Yes. Was glaubst du denn, was muss sich verändern, beziehungsweise wie könnten wir das hinbekommen, dass wir spätestens nächstes Jahr wieder vernünftige Revolver-Held-Konzerte sehen können?
Naja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt den kulturschaffenden Perspektiven aufzuzeigen. Ne? Es ist so, man sieht, es geht. Wenn die Lobby da ist, im Fußball dürfen jetzt Leute ins Stadion, klar, das ist, die haben mehr Eingänge, die haben, es ist Open Air und so, aber ich glaube, es wird auch für das nächste Jahr die Open Airs, wird es vernünftige Hygienekonzepte geben. Ich glaube, es ist einfach so, dass die Lobby größer werden muss, dass der Ernst der Lage, also dass es wirklich ernst genommen werden muss, was da passiert, wie dramatisch die Lage ist für die ganze Branche. Und ich hoffe einfach, dass wir mit Leichtigkeit und mit Perspektiven und mit diesem Quäntchen Optimismus in die Zukunft gehen können. Und hoffe, dass die Politik da auch nicht mit zweierlei Maß misst und Fußball anders behandelt als Kultur.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dann sage ich einfach mal danke. Wir freuen uns auf Konzerte. Wir freuen uns auch auf die tausenden Ideen, die du hoffentlich nicht nur auf deinem Handy abgespeichert hast. Sprechen uns dann spätestens, wenn das Album da ist. Ich danke dir.
Hau rein, mein Lieber. Vielen Dank dir.
Stars at FFN, der FFN-Podcast.